In einer fiktiven Geschichte wird erzählt, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt in den Himmel kommt und vom Erzengel Gabriel gefragt wird: Und, hast du deinen Auftrag erfüllt? Hast du die Welt gerettet? Jesus antwortet: Ja und nein. Ich habe 30 Jahre lang als Vorbild gelebt. Vor ein paar tausend Juden in einer kleinen Ecke des römischen Weltreichs habe ich 3 Jahre lang gepredigt. Ich bin für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Und ich habe versprochen, dass die, die an mich glauben, das ewige Leben erhalten werden. Und ich werde dafür sorgen, dass dieses Versprechen auch eingehalten wird. Außerdem bin ich aus dem Grab auferstanden. Und ich habe damit meinem kleinen Kreis von ungefähr 120 verängstigten Anhängern überzeugt, dass mein Leben und meine Geschichte Gottes Art sind, die Welt zu retten. Dann habe ich diesen 120 meinen Heiligen Geist gegeben und ihnen die restliche Arbeit überlassen. Willst du damit sagen, fragt Gabriel entsetzt, dass dein gesamter Plan zur Rettung der Welt von diesem bunt zusammengewürfelten Haufen von Fischern und Zöllnern jetzt abhängt? Genau, antwortet Jesus. Besorgt fragt Gabriel, und was ist, wenn sie es nicht schaffen? Gibt es einen Plan B? Nein, sagt Jesus, einen Plan B gibt es nicht. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes Sehnsucht ist es, dass alle Menschen ihn kennenlernen, nicht nur du und ich, sondern wirklich alle. Die Menschen aus unserem Dorf und Land, alle Menschen auf dieser Welt sollen ihn kennenlernen. Niemand soll verloren gehen, das ist Gottes Plan. Mit unserer Aktion 42 Tage Leben für meine Freunde möchten wir uns genau mit diesem Plan Gottes wieder beschäftigen. Und dazu werden wir in den nächsten Wochen 6 Predigten hören. Einige Hauskreise werden das Thema mit einem geeigneten Material vertiefen. Das sieht so aus und alle Hauskreisleiter können das beim Thorsten Weinmann oder bei mir bekommen. Oder auch wenn sonst irgendwie eine Kleingruppe damit arbeiten möchte, kann das Buch gerne bei mir geholt werden. Außerdem kann jeder von uns, wirklich jeder, zumindest jeder, der einen Computer hat, kann durch ein stilles Zeitheft an dieser Aktion teilnehmen. Wir haben das auf unsere Homepage in den internen Bereich gestellt und wenn man in den internen Bereich hineingeht, dann wird man das finden, kann man sich herunterladen. Da ist für 42 Tage eine Bibellese, wo immer wieder auf verschiedene Aspekte von diesem Thema 42 Tage Leben für meine Freunde hingewiesen wird. Der Jugendkreis wird dieses Thema kompakt in einer Wohnwoche Ende des Monats durcharbeiten. Und an dieser Stelle merkt man, jeder von uns kann wirklich mitmachen und seinen eigenen Rhythmus finden. Wir haben diese Predigtreihe auch so konzipiert, dass man heute einsteigen kann in dieses Thema. Man kann aber auch sagen, ich fange nächste Woche oder übernächste Woche an oder ich verschiebe das in den Oktober. Ich finde, die Hauptsache ist doch, dass du dabei bist und dich irgendwann in den nächsten Wochen diesem Thema mal stellst. Wie ist das eigentlich? Gott hat einen Plan, diese Welt zu retten, und welche Rolle spiele ich dabei? Denn wenn wir ehrlich sind, dann müssen die meisten von uns wahrscheinlich zugeben, dass wir diesen Plan Gottes ein bisschen aus den Augen verloren haben. Zumindest sind wir nicht mehr so ganz davon überzeugt, dass wir dabei eine tragende Rolle zu spielen haben, oder? Wir haben das auch schon mal ausprobiert, wirklich dabei zu sein, aber es ist doch wahrscheinlich besser, dass Gott einen anderen schickt, einen begabteren, einen besseren Christen als dich und mich, oder? Ihr Lieben, das ist Quatsch. Ich bin davon überzeugt, dass Gott jeden von uns gebrauchen kann, um Menschen zu retten, jeden. Sein Auftrag von Jesus zu erzählen, geht schließlich an uns alle. Aber ich weiß, dass der Teufel alles tut, um diesen Plan Gottes zum Scheitern zu bringen. Und darum erzählt er jedem von uns immer wieder, dass es auf uns doch dabei nicht ankommt. Der Teufel wiegt uns in Sicherheit und lässt unsere Leidenschaft für Jesus langsam einschlafen. Er sorgt dafür, dass wir uns nur noch mit Nebensächlichkeiten beschäftigen und am besten auch noch miteinander darüber streiten. Darum lasst euch wieder hineinnehmen in Gottes Plan für diese Welt. Er will uns neu begeistern für die wunderbare Aufgabe, die vor uns liegt. Wir dürfen mit seiner Hilfe Menschen retten. Darum erstens, nimm doch wieder wahr, wer Jesus wirklich braucht. Markus berichtet uns hier, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapharnaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Das Interesse an Jesus ist riesig. Er hat gerade erst angefangen zu predigen, da stehen die Leute schon Schlange, um ihn zu hören. Erste Wunder sind auch schon geschehen und natürlich will man mehr davon erleben. Es spricht sich herum, dass Jesus bei Petrus in Kapharnaum wohnt. Also wird sein Haus zur Pilgerstätte. Die frommen Leute nehmen in der guten Stube Platz. Die Neugierigen stehen in der Tür, alle anderen kommen zu spät. Für Kranke und Hilfesuchende ist einfach kein Platz mehr, da kann man nichts machen. Wirklich? Vier Freunde beweisen das Gegenteil. Sie stürzen sich nicht in das Getümmel um Jesus, sie laufen zuerst mal weg von ihm. Sie gehen zu ihrem gelähmten fünften Freund, denn der braucht Jesus doch viel mehr als alle anderen. Ich finde, diese vier sind ein echter Lichtblick in diesem ganzen Gedränge, was da gerade in Kapernaum läuft. Denn diese vier haben mehr von dem verstanden, was Jesus eigentlich will, als all die anderen, die ihm den ganzen Tag zuhören. Es ist schön, wenn du gerne in unsere Gemeinde kommst, um bei Jesus aufzutanken. Es ist auch gut, wenn du in die Gottesdienste kommst, um mehr von Jesus zu lernen. Es ist wunderbar, wenn du deine Freunde hier in der Gemeinde hast und hier deine geistliche Heimat ist. Aber es ist schade, wenn du niemanden mehr mit hierher bringst. Es ist traurig, wenn du keine Zeit und keinen Blick mehr für deine Nachbarn und Kollegen hast. Es ist tragisch, wenn du nicht mehr wahrnimmst, wer Jesus eigentlich wirklich braucht. Täglich gehen ohne ihn Tausende von Menschen verloren in unserem Land. Leider nehmen bei den meisten Christen mit den Jahren die Kontakte zu Leuten außerhalb der Gemeinde stetig ab. Jedes Jahr werden es weniger, bis das auf Null fährt. Das ist völlig natürlich, aber es ist eben nicht gut. Denn der Auftrag von Jesus bleibt bestehen, Menschen zu retten, und es gibt keinen Plan B. Darum möchte ich dich fragen, wo du dich in dieser Begebenheit aus Markus 2 eigentlich wiedergefunden hast. Stehst du mitten im Gewühl, ganz nah bei Jesus? Hängst du an seinen Lippen? Bist du einfach nur neugierig? Oder machst du dir wirklich Gedanken um deine Mitmenschen? Wem könnte dieser oder ein anderer Gottesdienst auch mal gut tun? Wen kennst du so gut, dass du ihn mal mit hierher bringen könntest? Weißt du überhaupt, was deine nichtchristlichen Freunde interessiert? Was begeistert sie? Wie stehen sie zum Glauben und zu Jesus? Welche Probleme und Sorgen treiben sie um? Was brauchen die überhaupt? Wie könnte Jesus ihnen helfen? Auf deinem Sitzplatz hast du hoffentlich solch eine Karte gefunden. Die möchte dir helfen, das für dich zu klären. Schreib doch einfach mal in den nächsten Tagen drei Namen auf. Drei Namen von Leuten, die du kennst und die Jesus brauchen. Und dann machst du diese Karte zu deiner Gebetskarte. Bete jeden Tag für diese drei Personen, dass Jesus dir zeigt, wie du sie zu ihm bringen kannst. Und ich bin überzeugt, du wirst nach einigen Tagen und Wochen merken, wie diese drei schnell zu very important persons werden. Zu ganz wichtigen Personen für dich und für Jesus. Eine zweite Idee. Lass dich nicht von Schwierigkeiten abhalten. Markus berichtet weiter. Die Freunde wollten mit ihrem gelähmten Freund zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Die Idee war ja gut, ihren Freund zu Jesus zu bringen, aber nun spricht alles dagegen, dass das wirklich klappt. Das Haus ist voll, in dem Jesus ist, sie sind einfach zu spät dran. Vielleicht sollten sie ein anderes Mal wiederkommen. Sie hätten auch draußen vor dem Haus warten können, denn irgendwann wird dieser Jesus doch da rauskommen, und wenn es Stunden dauert. Aber nicht mit den vier Freunden. Jetzt war ihr Freund bereit, Jesus zu begegnen. Also würden sie ihm auch jetzt die Gelegenheit dazu verschaffen. Sie starten mit ihrem Plan B. Einer der Freunde hat die Idee, auf das Dach des Hauses zu klettern, ein paar Ziegel abzuheben und den Freund mit Hilfe von Seilen herunterzulassen. Das ist riskant. Sie könnten abstürzen. Es ist gefährlich. Der Gelähmte könnte von seiner Matte herunterfallen. Es ist auch nicht normal. Ein Dach abzudecken ist unverschämt. Es ist ganz schön aufdringlich, denn Jesus ist ja beschäftigt. Aber es ist die einzige Möglichkeit, zu Jesus zu gelangen, und deshalb steigen die Freunde auf das Dach. Sie nehmen die damals übliche Seitentreppe aufs Flachdach. Das ist ein Dach mit einer Holzkonstruktion, die mit Blättern, Ästen und Lehm abgedichtet ist. Oben angekommen, beginnen sie gleich mit den Abrissarbeiten. Unten im Haus redet Jesus immer noch und die Leute hängen gespannt an seinen Lippen. Doch plötzlich rieselt Lehm von der Decke, Brocken brechen herunter und ein Loch tut sich auf. Eine Matte mit einem Mann darauf schwebt von oben herab und landet direkt vor den Füßen von Jesus. Die schöne Veranstaltung ist gesprengt, das Dach kaputt, ziemlich viele Leute sind verärgert. Musste das wirklich so sein? Es gibt tatsächlich eine Menge Dinge, die Menschen im Weg stehen, wenn sie neu in eine Gemeinde kommen wollen. Manchmal setzen sie sich auf unseren Stammplatz und ernten deswegen ein paar böse Blicke. Im Gottesdienst werden Dinge vorausgesetzt, die besser erklärt worden wären. Beutel gehen herum, ohne dass gesagt wird, was damit bezweckt wird. Lieder werden gesungen, ohne dass der Text verstehbar ist. Nach dem Gottesdienst wird zum Kaffeetrinken eingeladen, aber wenn man nicht schnell genug hinkommt, bekommt ein Neuer keinen Platz mehr. Es gibt eben ein zu spät. Eingeladen, sich dazuzusetzen, wird man als Neuer leider auch nur selten, denn man kennt sich ja nicht. Und auf den gewohnten Smalltalk am Tisch will niemand verzichten. Ich weiß, dass diese Gedanken unangenehm sind. Sie treffen auch nicht auf jeden von uns zu. Aber mach dir das doch bitte mal bewusst, dass wir so gut wie jeden Sonntag neue Leute in unserem Gemeindehaus begrüßen dürfen. Das ist ein Privileg. Und ich finde das schade, dass nur eine Handvoll von uns diese Chance wirklich wahrnimmt. Nur ein paar von uns haben den Mut, neue Leute anzusprechen, Kontakte aufzubauen und sie hineinzuführen in unsere Gemeinde. Sicher, da sind auch immer wieder Leute mit Problemen bei. Aber die meisten Menschen suchen Jesus eben erst, wenn es ihnen schlecht geht. Jesus hat ja selbst gesagt, dass die Gesunden keinen Arzt wie ihn brauchen, aber die Kranken, die brauchen Jesus. Und die sich verloren fühlen, die brauchen Jesus. Und die mit ihren Fragen nicht wissen, wohin, die brauchen Jesus. Deswegen weist Jesus die fünf Freunde auch nicht zurecht, obwohl sie das Dach zerstört haben. Er schickt sie auch nicht weg, weil sie seinen Gottesdienst gesprengt haben. Nein, Jesus ist beeindruckt von ihrem Glauben. So fang an und räum die Hindernisse aus dem Weg, die sich zwischen dich und deine Mission zu retten gestellt haben. Ändere deine Sichtweise und fang an, den Gottesdienst wieder mit den Augen eines Nichtchristen zu sehen. Werde kreativ und bring dich ein, damit unsere Gemeinde wieder ein Ort wird, an dem jeder willkommen ist, auch der bisher mit dem christlichen Glauben nichts anzufangen wusste. Auch der noch viele Fragen und Probleme hat. Und wenn du da schon ein paar Anläufe in dieser Richtung unternommen hast, dann gib bitte nicht auf. Gott hält an seinem Plan zur Rettung der Welt auch immer fest, immer, und er zählt auf dich. Die Menschen um uns herum sollen Jesus tatsächlich durch uns finden. Wenn wir ihnen helfen, erkennen sie Jesus in uns. Wenn wir sie trotz ihrer Fehler annehmen, erkennen sie Jesus in uns. Wenn wir für sie da sind, spüren sie, dass Jesus für sie da ist. Darum lass dich nicht von Schwierigkeiten abhalten. Drittens, vertrau darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Markus berichtet, als Jesus sah, wie groß ihr Glaube war, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Es gibt Situationen im Leben, da fällt es echt schwer zu glauben. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, kann es sehr dunkel um dich herum werden. Wenn eine Krankheit dich niederdrückt, sperrt sich dein Herz manchmal gegen Worte voller Hoffnung und Licht. Und wenn du schon seit Jahren gelähmt bist, dann klingen Heilungsversprechen manchmal wie Hohn. Umso wichtiger ist es, Freunde zu haben, die für uns glauben. Freunde wie diese vier in unserer Geschichte. Freunde, die uns tragen und mit ihrem Glauben zu Jesus bringen. Dabei tun diese vier ja gar nichts Besonderes. Sie vollbringen kein Wunder. Sie glauben einfach, dass Jesus ihrem Freund helfen kann. Sie vertrauen darauf, dass er die beste Adresse der Welt ist, um Heilung zu erfahren. Und ich bin sicher, solch einen Glauben kriegst du auch hin. Bevor ich mir mein erstes Smartphone gekauft habe, habe ich lange beobachtet, wie andere Besitzer darüber reden. Ich war skeptisch, denn die Dinger waren einfach viel zu teuer. Doch dann kam einer mit einem Samsung Galaxy S3 in unsere Gemeinde und schwärmte davon. Der hat mich total überzeugt und mit seiner Begeisterung angesteckt. Und ich habe es nicht bereut, mir auch solch ein Gerät gekauft zu haben. Es war wirklich wunderbar. Wie schön wäre es doch, wenn wir nicht nur über unsere Handys so schwärmen würden, sondern auch von Jesus. Wie gut wäre es, wenn wir zeigen könnten, wie viel uns Jesus bedeutet. War er es nicht, der dich ins Leben rief und wunderbar gemacht hat? Warst du ihm nicht so viel wert, dass er am Kreuz für dich starb? Schenkte er dir nicht seinen Geist, der dich bisher durch dein Leben geführt hat? Wie viel Gutes hast du schon mit und durch Jesus erfahren? Ist da nichts dabei, was du anderen für ihr Leben weitergeben könntest? Wie viel bedeutet dir Jesus? Ist seine Adresse nicht auch für dich das Beste, was du anderen schenken kannst? Darum setz dich doch mal hin und schreib auch noch auf, was Jesus dir bedeutet. Mach eine Liste mit all den Dingen und Erlebnissen, die du ihm verdankst, und dann fang an und erzähl anderen davon. Der Theologe Augustin hat mal gesagt, in dir muss selber brennen, was du in anderen anzünden willst. Darum klär das bitte für dich, was Jesus dir bedeutet. Und lass dich in den nächsten Wochen ganz neu von Jesus begeistern. Jesus ist wirklich die beste Adresse für alle, die Gott begegnen wollen. Er ist die beste Adresse für alle, die sich in ihrem Leben verloren fühlen. Ja, er ist die beste Adresse für alle, die gerettet werden wollen. Aber vor allem hoffe ich, dass er die beste Adresse für dich ist. Und dass du seine Adresse deswegen in Zukunft gerne an andere weitergibst. In der Werbung begegnete uns in den letzten Jahren oft dieser Slogan, jeder hat etwas, was ihn antreibt. Das stimmt. Und ich wünsche dir, dass du dabei ab sofort nicht mehr ans Geld, sondern an Jesus denkst. Die Begeisterung über ihn will der Motor sein, mit dem du seinen Plan A in dieser Welt erfüllst. Sein Geist schafft es, dass deine Freunde zum Glauben kommen. Du musst nur anfangen, selbst daran zu glauben. Viertens, lass dich von Jesus überraschen. Da liegt der Gelähmte also nun vor Jesus und alle sind gespannt, was passieren wird. Vier erwarten auf dem Dach, dass ihr Freund geheilt wird. Alle anderen im Haus hoffen, dass sie ihm nicht zu viel versprochen haben. Markus berichtet, da sagte Jesus zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Einige, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Sie dachten, wie kann er es wagen, so zu reden? Ja, was soll das denn? Jesus, bist du blind? Der Mann ist gelähmt, der möchte wieder laufen können. Also mach ihn doch bitte gesund, aber hör auf mit dem Gerede über Schuld. Viele Leute können heute mit dem Wort Sünde überhaupt nichts mehr anfangen. Sie halten sich für gut, und sie glauben, dass wir ihnen nur ein schlechtes Gewissen machen wollen, wenn wir über Schuld und Sünde reden. Was sie von Gott erwarten, ist, dass er Krankheiten und Unfälle von ihnen fernhält, damit sie in Ruhe ihr Leben leben können. Aber das ist nicht unbedingt das, was Gott für uns will. Denn es verkennt total, dass Gott eine Beziehung zu uns aufbauen möchte. Er will nicht nur unsere Wünsche erfüllen, er will Kontakt zu uns haben. Und dafür muss er erstmal die Sünde und Schuld beiseite räumen. Jesus ist nicht gekommen, um zu suchen und zu heilen, wer krank oder unzufrieden ist oder mehr Ruhe im Leben braucht, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, um die Menschen, die ihre Beziehung zu Gott verloren haben, wiederzufinden und mit Gott zu versöhnen. Da dachten die Schriftgelehrten, das ist aber eine Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Richtig, nur Gott kann unsere Schuld vergeben, nur er. Allerdings verkennen die Schriftgelehrten total, dass Gott manchmal ungewöhnliche Wege geht, um uns das zu zeigen. Abraham glaubte nicht mehr, dass Gott ihm noch einen Nachkommen schenken würde, also besuchte ihn Gott in der Gestalt von drei Männern und erneuerte sein Versprechen. Jakob hat sich sein Leben lang vor allen Auseinandersetzungen gedrückt, er hat gelogen und betrogen. Doch damit soll jetzt endgültig Schluss sein. Deswegen macht Gott sich zu ihm auf den Weg. Er stellt sich ihm in den Weg am Fluss Jabbok und er ringt mit Jakob um ein neues Leben. Und nun ist Gott in der Gestalt von Jesus zu uns gekommen. Er beweist das sogar durch zahlreiche Wunder. Blinde sehen, Taube hören, Wasser wird zu Wein. Aber Sünden darf er nicht vergeben? Dieser Jesus ist wirklich so viel mehr als ein Mensch. Er ist nicht einfach nur ein faszinierender Redner, er hat nicht nur irgendetwas über Gott zu sagen, er spricht und es geschieht, genauso wie bei Gott. Jesus ist auch nicht nur ein Wunderheiler, der etwas von unserem Körper versteht, er ist ein Lebensheiler, der vor allem möchte, dass unsere Seele heil wird. So überrascht Jesus die Leute damals mit einer Frage. Er sagt, was ist denn leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh, du bist geheilt. Kannst du diese Frage beantworten? Was ist leichter für Jesus, einem Menschen zu vergeben oder einen Körper zu heilen? Was kostete Jesus weniger Schmerzen, diesem Mann die Gesundheit oder ihm den Himmel zu schenken? Um den Körper des Mannes zu heilen, war nichts weiter als ein Befehl erforderlich. Um die Sünden dieses Mannes zu vergeben, war es nötig, dass Jesus für ihn starb. Solche Heilungen geschahen damals durch Jesus in vielen Häusern. Die Vergebung geschah an einem Kreuz auf einem Hügel zwischen zwei Verbrechern. Für das eine braucht es nur ein Wort, für das andere ein ganzes Leben. Was also ist leichter? Ich denke, die Vergebung ist das Wichtigste und Schwerste, was Jesus für uns tun konnte. Aber Jesus entlässt den Gelähmten nicht mit diesem Wissen. Er sieht den Zweifel in den Augen derer, die sich sonst noch im Haus aufhalten, und darum schließt Jesus ein weiteres Wunder an. Er befiehlt dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, damit alle erkennen, dass ich die Macht habe, Schuld zu vergeben. Und der Mann stand tatsächlich auf, nahm seine Matte und ging. Das war damals in Kapernaum so und es geschieht auch heute noch. Jesus sieht das, wenn wir einen Schritt des Glaubens wagen. Und dasselbe Gesicht, das damals strahlte, als es den Gelähmten ansah, das strahlt heute den Alkoholiker an, der mit Gottes Kraft es schafft, den Griff zur Flasche zu verweigern. Dieselben Augen, in denen Freudenfunken tanzten, als er die fünf Freunde sah, die funkeln heute, wenn sie uns Mütter und Väter sehen, die alles in ihre Macht stehende unternehmen, um unseren Kindern für den Glauben zu begeistern. Und dieselben Lippen, die zu dem Mann in Kapernaum sprachen, die sprechen heute noch zu uns hier in Eibelshausen oder wo immer du wohnst. Ja, sie sprechen zu jedem Menschen an jedem Ort, wenn wir es wagen, in Gottes Gegenwart zu treten und ihn um Hilfe zu bitten. Und auch wenn wir Menschen es manchmal hier nicht hören können, so können es die Engel doch immer vernehmen. Ja, der ganze Himmel hält den Atem an, wenn Jesus als Beweis seiner Liebe die Worte ausspricht, auf die es ankommt. Deine Sünden sind dir vergeben. Darum lass dich immer wieder neu von Jesus überraschen. Und fünftens und letztens, bring deine Freunde zu Jesus. Markus beschließt seinen Bericht mit den Worten, alle, die sahen, wie der Mann aufstand und gehen konnte, waren ganz außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Dann ging Jesus hinaus an den See Genezareth und alle folgten ihm. Die Leute in Kapernaum sind total begeistert von Jesus. Sie glauben von diesem Tag an ganz fest an ihn. Sie folgen ihm nach. Und so wird diese Stadt schließlich zur Lieblingsstadt von Jesus. Noch viele weitere Wunder wird er hier tun. Und das alles begann mit 4 Freunden, die ihren Glauben für ihren Freund einsetzten. Nie hätten sie mit diesen Auswirkungen gerechnet, aber sie haben es gewagt. Auch ich verdanke meinen Glauben 3 meiner Freunde. Ingo, Gernot und Wolf Dieter haben mich erst in die Jungschar und dann in den Jugendkreis mitgenommen. Wenn sie mich nicht eingeladen hätten, hätte ich vermutlich nie ein Gemeindehaus in meinem Leben betreten. Wenn sie mir nicht beim Bibellesen geholfen hätten, hätte ich wahrscheinlich ganz schnell wieder damit aufgehört. Wenn sie nicht alle meine Fragen im Hauskreis beantwortet hätten, wäre mein Glauben nie so stark geworden. Und wenn sie mich nicht zur Mitarbeit animiert hätten, dann wäre ich heute kein Pastor. Augustin hat vollkommen recht. In meinen Freunden brannte das Feuer Jesu und sie haben es an mich weitergegeben. Und nun hoffe ich, dass ich es neu in dir entzünden konnte und dass die Welt wirklich Freunde wie dich bekommt. Sag nicht so schnell, ich kann sowas nicht. Frag Gott doch lieber im Gebet, Herr, wie kann ich solch ein Freund werden? Schenk du mir den Blick und die Gelegenheit und die richtigen Worte. Lass dir Gottes Sicht für die Menschen um dich herum schenken. Wer braucht Jesus? Für wen solltest du beten? Und lass dich von den Schwierigkeiten nicht abhalten, die kommen werden. Nicht jeder wird deine Einladung gleich annehmen. Manchmal braucht es Jahre, bis sich plötzlich eine Tür öffnet. Darum lass dich nicht von schlechten Erfahrungen entmutigen. Vertrau darauf, dass Jesus wirklich die beste Adresse ist. Er ist es für dein Leben, aber auch für das Leben deiner Freunde. Und wenn dir diese Überzeugung verloren gegangen ist, dann hol sie dir in den nächsten Wochen zurück. Lass dich von Jesus dabei überraschen. Er hat die Macht, dein Leben wie auch das Leben deiner Freunde zu verändern. Und darum geh und bring deine Freunde zu Jesus. Lass dich wieder auf Gottes Plan A ein, denn er zählt auf dich. Amen.